Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und dann lasst uns einfach Lukas willkommen heißen, der wird uns heute das Wort bringen.
Vielen Dank.
Sehr gut, jetzt seid ihr alle wach. Das ist ein guter Start. Weil mit dem fröstelnden Wetter, ne, sich dann so morgens aus dem Bett zu quälen, wo das so schön warm ist unter der Decke, das wird jetzt immer ein bisschen schwerer. Diese etwas schwerere Jahreszeit hat irgendwie begonnen. Wer hat gefroren heute Morgen? Ja, ein paar. Also ich fand es echt, es war arschkalt heute Morgen. Und nachts macht man irgendwie auch das Fenster nicht mehr auf, macht das Fenster zu mittlerweile. Oder wer schläft noch mit offenem Fenster? Da gibt es noch einige. Oh, wir sind zu Schlappfenster. Ja, haben schon das Fenster zugemacht. Hey, ich möchte heute mit euch in ein Thema reingehen, Vorrecht heute predigen zu dürfen, was ihr bestimmt noch nie gehört habt in der Gemeinde, noch nie in der Kirche. Das Thema Gnade. Jetzt habt ihr alle gedacht, was kommt jetzt? Nee, das Thema Gnade, das ist ein so cooles, begeisterndes Thema und es ist ich bin es mir nicht leid, darüber wieder zu sprechen, aber ich möchte es natürlich ein bisschen eine neue Nuance, eine neue Dimension mit reinbringen. Aber es ist so gut, sich auch immer zu erinnern und dass wir diese Begeisterung und dieses Staunen über Themen wie die Gnade nicht verlieren. Denn komm, durch Gnade sind wir, was wir sind. Hey, komm, wir haben es nicht verdient, aber Gott liebt dich so sehr, dass er den ersten Schritt gegangen ist. Manchmal sagen wir so in der Kirche, geh einen Schritt und dann geht Gott den Schritt. Aber eigentlich ist Gott schon längst den ersten Schritt gegangen, als er Jesus gesandt hat. Er geht eigentlich immer den ersten Schritt auf uns zu. Und wer kennt es, dass man sich aber so schnell mit sowas arrangiert? So, ich denke an so, wenn man umzieht zum Beispiel in eine neue Wohnung oder ein neues Haus oder sowas. Kennt ihr das, wenn ihr so Dinge nicht direkt am Anfang erledigt, die dann ewig liegen bleiben? Ja, so der Klassiker sind so Lampen. Kennt ihr das von Lampen? Ich glaube, wir haben in unserer Wohnung ewig lang mit so einer Lampe gewohnt in Kreuzberg, die so eine Glühlampe, die so von der Decke hängt. Weil wir am Anfang waren uns nicht sicher, welche Lampe hier und da. Und irgendwie bleiben dann so Sachen. Irgendwann merkt man das gar nicht mehr, oder? Das ist so normal geworden. So Standard, so sieht's halt aus, ne? Und so kann es manchmal mit so Themen bei uns passieren in der Bibel. Mit so Themen in unserem Glauben, dass wir die gar nicht mehr, dass die uns nicht mehr so zum Staunen bringen. Und wir nicht mehr das so außergewöhnlich finden, sondern wir haben uns damit arrangiert. Hey, wir haben uns damit arrangiert, dass das Leben halt so ist. Dass der Glauben halt so ist. Hey, ich habe für den und den gebetet und es ist nichts passiert. Ich habe mich das und das getraut, es ist nichts passiert oder so. Hey, dann arrangiere ich mich da. Hey, ich mach meine Erwartungen nicht zu hoch, dann kann ich ja auch nicht enttäuscht werden. Kennt ihr das? Ja, also das geht ja manchmal so schnell. Und dann hängt da aber so eine komische Standardlampe bei uns im Zimmer rum, die irgendwie nicht so cool ist. Und auch in der Gnade dürfen wir wachsen. Hey, im 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es so, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Amen. Wachst dagegen in der Gnade. Hey, wir können in Gnade wachsen. Wer will wachsen? Sehr cool. Hey, ich muss euch ein bisschen, wir lieben das als Kirche, wenn da nicht nur einer vorne ist und so einen Vortrag hält, sondern wenn wir ein bisschen, ihr dürft Amen reinrufen, ihr dürft Halleluja reinrufen, ihr dürft Yes reinrufen, ihr dürft euren Arm heben, wenn ihr irgendwas gut findet. Das begeistert mich vorne und dann predige ich besser. Ja, das ist auch bei anderen so übrigens, bei Tore, bei Joachim, bei Hanna. Hey, und da passiert nicht nur, dass die vorne besser predigen, sondern da passiert auch was in unserem Herzen. Hey, wenn wir Amen zu was sagen, wenn wir unsere Hand heben, dann machen wir uns damit eins. Und das verändert uns. Das ist wirklich nicht nur Eigennutz, den ich hier vorne habe. So ein bisschen. Aber da ist auch Nutzen für euch mit drin. So, weil ihr sagt Amen zu was und ich nehme das und ich mache das zu meinem Eigen. Und ich sage, Gott, das glaube ich. Aber das ist natürlich in unserer deutschen Kultur ein bisschen schwer, ne? Müssen wir manchmal so ein bisschen ausbrechen aus unserer Standardkultur. Aber ich glaube, das tut uns gut. Hey, Gnade, wir kennen Gnade alle so, dass als Gnade die uns errettet, oder? Gnade, die uns errettet. Als ein unverdientes Geschenk. Wenn man Gnade beschreiben müsste, dann ist es Gnade, ein unverdientes Geschenk. Das ist so das Standardverständnis, was wir davon haben. Ja? In Epheser 2, Vers 8 steht es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, ein unverdientes Geschenk. Und das ist so cool und zentral und lass uns darüber nicht die Begeisterung verlieren. Lass uns das nicht gewöhnlich werden lassen, weil es ist so krass, dass Gott den Schritt gegangen ist. Als wir noch Feinde Gottes waren, als wir nichts von Gott wissen wollten. Ich weiß, ich hatte keinen Bock auf Gott. Ich wollte nichts von Gott wissen. Ich dachte, Gott ist ein Punkt. Ja, ich wollte nichts von ihm wissen, aber Gott ist so, er liebt dich so sehr. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er den ersten Schritt gegangen ist. Als ein unverdientes Geschenk. Wir müssen nichts dafür leisten. Das ist anders als jede andere Religion, irgendwas. Wir glauben nicht an Religion, sondern es ist eine Beziehung mit unserem Gott. Aber das ist Gnade, die uns errettet. Gnade, die uns gerecht macht. Römer 3, Vers 24. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung in Christus Jesus. Hey, wir sind gerechtfertigt. Das ist mehr wie so ein Stand. Hey, du kannst nicht einfach so, du verlierst nicht einfach so, dass du Gottes Kind bist. Das ist wie, da wurde ein Urteil gesprochen, du bist gerecht, du gehörst zu Gott, du bist sein Kind, du bist erlöst, du bist errettet, du bist gerecht. Und es kann weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch sonst kann dir das irgendwas klauen. Selbst wenn wir mal in eine andere Richtung gehen, wenn wir Gottes Willen nicht erachten, wenn wir sündigen, wenn wir fallen, hey, dann sind wir nicht sofort nicht mehr Kinder Gottes, sondern wir sind gerecht gesprochen. Uns ist vergeben. Ja, wir sollen zu Gott kommen, wir sollen umkehren, wir sollen Buße tun. Aber hey, wir sind gerecht gesprochen, aus Gnade und aus Glauben. Das ist so das typische Verständnis, oder, von Gnade. Ja? Aber ich möchte heute noch so ein paar Aspekte mehr in Gnade reinbringen, die ich beim Lesen so, die mich begeistert haben. Und deswegen heißt die Predigt auch heute so, Gnade reloaded. Ja? Also Gnade wieder auf, so nachgeladen. Wir laden nochmal nach, ne? Okay? Gnade reloaded. Okay? Den ersten Punkt, den ich so machen möchte, über den ich gestolpert bin, dass Gnade uns nicht nur errettet und uns nicht nur rechtfertigt und gerecht macht, das ist schon so cool, aber jetzt kommt was richtig Cooles. Gnade, die uns erzieht. Oh, doch nicht so cool. Doch nicht so cool. In Titus 2, Vers 11 bis 12 heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Yes, Gnade, die uns errettet. Sie erzieht uns dazu, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt uns abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ah, Erziehung. Bei wem hüpft da das Herz? Ah, da gibt's jemand. Okay, vielleicht im Lehramt tätig oder so. Aber Erziehung ist ja eher mit was so ein bisschen Negativem behaftet, oder? Wem geht das so? Wer möchte gern erzogen werden? Ja, da gibt's jemanden. Sehr cool. Yeah, sehr gut. Aber irgendwie verbinden wir ja manchmal, ist Erziehung das so ein bisschen schwer, oder? Wer will schon gern erzogen werden? Aber irgendwie ist es notwendig. Wir haben ja drei Kiddies, Hannah und ich, drei Jungs. Und leider, das gehört halt dazu. Ne? Wer sie liebt, wenn man sie liebt, dann erzieht man sie auch irgendwie. Weil die sind toll, die sind super. Ich bin begeistert von meinen Jungs, die sind so cool. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen Grenzen aufzeigen, Konsequenzen aufzeigen. Sie ermutigen, was gut ist, was falsch ist, was man vielleicht besser lassen sollte. Na, dass man doch mal, dass man Danke sagt, dass man jemandem in die Augen schaut, dass man ehrlich ist, dass man nicht lügt. Dass es nicht cool ist zu lügen. Ja, das muss man denen sagen. Das ist nicht so automatisch da. So, kennt ihr das so, Kinder? Ganz klein, wenn die ja ganz klein sind. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das so, die Bibel redet ja auch davon, dass wir leider in einer gefallenen Schöpfung leben, ja? Und meistens die Kiddies bauen noch nicht von alleine irgendwas auf, wenn sie ganz klein sind. Meistens machen sie ja kaputt, oder? Kennt ihr das? Natürlich auch, weil die motorischen Fähigkeiten noch nicht so da sind. Aber irgendwie Kinder haben immer das Spaß, irgendwie was kaputt zu machen oder so. Oder was zu zerstören, ne? Ja, wie auch immer. Also Kinder muss man irgendwie erziehen. Und ich finde das so cool, wenn man durch die Bibel schaut. Wir leben in einer Beziehung mit Gott. Und die Bibel ermutigt uns, Gott aber lieber Vater zu nennen. Dass wir ihn Papa nennen dürfen. Das geht durch die Bibel. Wir dürfen sagen, Vater unser im Himmel. Papa in unserem Himmel. Papa. Aber unser Papa liebt uns. Und er erzieht uns auch. Und es ist aber Gnade, dass er uns erzieht. Ich möchte mit uns in eine Geschichte reinschauen, wie so eine Erziehung vielleicht aussehen kann. Ja, in einem Menschen. Und du kannst ja schauen, was das vielleicht für dein Leben bedeutet. Und es ist die Geschichte von Jona. Passt zu Kindererziehung, ne? Passt zu Kindern. Das ist so die üblichste Geschichte, die man Kindern ganz am Anfang aus der Bibel erzählt, die spannend ist. Und Jona kriegt einen Auftrag von Gott. Viele kennen sicherlich die Geschichte. Jona kriegt einen Auftrag von Gott. Geh nach Ninive, in eine Stadt, eine riesengroße Stadt damals, und verkündige, dass ruf zur Buße auf, dass die Menschen umkehren und dass sie sich wieder an mich wenden. Dann will ich ihnen vergeben und die Stadt retten, und die Menschen und die Stadt sollen nicht verloren gehen. Aber Jona hat irgendwie keinen Bock auf den Auftrag. Jona sagt, nee, mach ich nicht. Gott, ich weiß besser. Die Stadt, die hat es nicht verdient. Oder, ich weiß nicht, ist mir zu schwer der Auftrag, wie auch immer. Jona hat keinen Bock drauf und sagt, nee, ich hau ab. Auf den Job habe ich keine Lust, Gott. Ich schau mal hier, da ist irgendwie ein Boot, da bezahle ich was, da fahre ich bei irgendwelchen Matrosen mit, bei einem Team mit und reiß einfach weg. Ich hau von Gott ab und ich hau von dem Auftrag ab. Und es passiert aber dann, als er auf dem Schiff ist, dass ein Riesensturm kommt und das Schiff droht zu kentern und die Matrosen, die fangen an zu fragen, woran liegt's, und sie ziehen lose, woran es liegt, warum dieser Sturm so wütet. Und Jonas Los wird gezogen, er ist unter Deck und sie kommen zu Jona und stellen ihn zur Rede, was ist los, und erzählt, dass er dem Gott des Himmels und der Erde dient und dass er vor ihm flieht und vor dem Auftrag, den er bekommen hat, und dass deswegen der Sturm wütet und das Boot droht zu kentern. Und dass die einzige Möglichkeit ist, dass, wenn sie ihn aus dem Boot rausschmeißen, dass der Sturm aufhört und das Boot nicht kentert. Sie überwinden sich dann so, die wollen das eigentlich gar nicht machen, bitten um Vergebung und werfen Jona über Bord und der Sturm hört auf. Da sind wir so in der Geschichte. Und dann steht in Jona 2, Vers 1, die erste Hälfte, 1a. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Ich angel ja gern. Ja, ab und zu mit meinen Kiddies. Und ich dachte mir so, hä? Also, ein Fisch, der Jona verschlingen sollte. Gut, da steht eigentlich Fisch, steht nicht Wal. In den ganzen Büchern ist es meistens ein Wal, der immer so gezeigt wird, ist ja auch das Wahrscheinlichste. Auch keine Ahnung, ob man im Bauch des Wales dann überleben kann und so, wie bei Jonas, alles ein bisschen verrückt, die Story und so. Aber ich finde einfach cool, Gott sendet einen Fisch, der verschluckt Jona. Gott dreht mal wieder alles rum, von links auf rechts, oder? Wir lieben das doch zu sagen, Kirche anders als du denkst. Und ja, so normalerweise dachte ich so, ich gehe angeln und fange Fische. Und jetzt fängt Gott mich mit dem Fisch, ja? So, wenn man sich in die Geschichte so hineinversetzt. Und Gott dreht manchmal alles um. Und ich finde das so direkt die Message drin, hey, wenn wir Gott versuchen, in eine Schublade zu stecken, wenn wir versuchen, ihn irgendwie denken, jetzt haben wir es begriffen, wie Gott funktioniert, dann ist das Erste, was er macht, ist wieder hinauszuspringen aus der Schublade, ja? Weil Gott ist an Beziehungen interessiert, dass wir mit ihm unterwegs sind und wir werden ihn nicht irgendwie in eine Formel packen können. Aber der Gedanke ist auch, Gott weiß, wie er uns erreicht, egal wo wir sind und was auch immer es braucht. Wenn es sowas Verrücktes und Außergewöhnliches braucht, wie einen riesigen Fisch, der uns verschluckt, dann macht auch Gott selbst das. Ich liebe das, das ist unser Gott. Hey, wenn wir vor ihm wegrennen, wenn wir vor ihm fliehen, wenn wir gesündigt haben und nicht mehr uns trauen, zu ihm zu kommen, wenn wir keinen Bock haben, wenn wir wissen, wir haben Mist gebaut, wenn wir den Auftrag Gottes nicht erfüllen wollen, wenn wir vor ihm wegrennen, hey, Gott liebt dich so sehr, dass er dir nachgeht und dich nicht untergehen lässt, auch wenn du über Bord geschmissen wirst, auch wenn du dich fühlst wie im dicksten Sturm, wenn du denkst, dein Leben ist zu Ende, du würdest jetzt ertrinken, dein Leben ist nicht weiter, hey, Gott lässt sich die verrückteste und außergewöhnlichste Idee einfallen, um dich wieder einzufangen. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt heute für dein Leben bedeutet, dass du von einem Fisch gefressen wirst und irgendwie dann so dich mit Gott triffst. Es wird wahrscheinlich irgendwie anders sein. Ist natürlich hier dann für dein Leben jetzt bildlich gesehen zu verstehen. Aber Gott liebt dich so sehr und rennt dir hinterher, weil er eben ein Papa ist, der dich liebt. Er hat mich so an eine Situation erinnert, wo wir einmal, ich habe dir schon mal manchen erzählt, wo wir als Eltern Jonathan verloren hatten. Und Gott hat so eine Liebe, will ich dir sagen, dass er dir nachrennt, egal wo du bist. Und wir waren einmal, sind wir in den Park spazieren gegangen mit Freunden und die sind mit Fahrrädern vor und Jonathan war noch ziemlich klein, so 3-4 Jahre und ist mit seinem Laufrad hinterher. Und wir dachten, super cool, ja, wir treffen uns bei dem Spielplatz und er ist da schnell hinterher mit diesem Laufrad. Die sind ja schon ganz schön schnell, ne? Immer so, drrr, schon ein bisschen her. Und wir sind da rein in den Park. Es war aber so 10 Minuten, Viertelstunde Laufweg. Wir dachten, er ist da mit den älteren Kiddies unterwegs, mit dem Fahrrad. Wir kommen da an diesem Spielplatz an, alle Kinder sind da, nur Jonathan nicht. Wir haben gedacht, hä, was ist jetzt los? Wo ist der hin? Ja, was ist passiert? Und haben die Kiddies gefragt, so, hä, wo ist Jonathan hin? Keine Ahnung. So typisch, ja, keine Ahnung. Das kümmert mich doch nicht. Ja, braucht Erziehung, ne? Mir doch egal. So. Ja, und unser Herz natürlich angefangen zu pochen, zu schlagen. Was sollen wir jetzt machen? Und sind in alle Richtungen los. Ich kann mich nicht erinnern an ein anderes Gefühl, wo mein Herz so, wo ich so aufgeregt war, so ein Brennen in meinem Herzen war. Gott, ich muss ihn finden. Was ist passiert? Was ist los? Es gibt keine Option, dass er verloren geht. Ich muss ihn finden. Es ist keine, er muss gefunden werden. Es gibt keine Variante. Er ist mein Kind. Er ist mein Sohn. Und ich bin in alle Richtungen gerannt mit Vollsprint. Ich bin so schnell gerannt, wie ich nur konnte. Ich habe gekeucht. Ich war kurz vorm Übergeben, glaube ich. Also so eine Energie hat es auch freigesetzt, aber auch so ein Stress. Und irgendwie nach einer Viertelstunde, es hat ein bisschen gedauert. Wir sind in alle Richtungen verstreut, haben ihn nirgendwo gefunden. Irgendwann bin ich zum Eingang zurück von dem Park und da war er. Schlau wie er war, ist er wieder zum Eingang zurückgegangen. Und da haben wir ihn gefunden. Und ich war so dankbar. Ach, ich glaube, es ist so ein tolles Bild. Ich habe zum ersten Mal verstanden, wie Gott schreit um uns. Wie sehr er uns liebt, wenn wir verloren gehen. Wenn wir vor ihm fliehen. Jonathan ist nicht vor mir geflohen. Hat sich verirrt, hat den Weg nicht gefunden. Aber manchmal verirren wir uns ja auch im Leben, oder? Aber Gott geht uns nach. Und mit den verrücktesten Ideen, die wir uns nicht mal vorstellen können. In Jona 2, Vers 1 heißt es dann, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. 3 Tage, 3 Nächte. Crazy, okay? Aber es war anscheinend ganz schön lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, heißt es dann. Warum braucht er bitte 3 Tage und 3 Nächte, bis er anfängt zu beten? Kann man zumindest so verstehen. Ja? Es hat sich bestimmt ewig lang angefühlt. Ich denke erstmal, da steht ja, Gott sandte einen Fisch, der Jona verschluckt. Aber war Jona klar, dass es Gottes Rettung für ihn ist in dem Moment? Ich weiß nicht ganz, ob sich das für ihn so angefühlt hat. Hey, hier werde ich über Bord geschmissen, dann kommt so ein Riesenfisch, der verschluckt mich. Ich bin jetzt in dem Magen von so einem Fisch. Aber ich glaube nicht, dass ihm klar war, dass das Gottes Rettung für ihn gerade ist. Dass Gott ihm eigentlich gerade begegnen will. Durch eine Situation, die aussieht, als wenn er verschluckt worden wäre. Oder durch eine Situation, er ist verschluckt. Aber ich möchte sagen, hey, vielleicht sieht in deinem Leben irgendeine Situation so aus, als ob du dich fühlst, das ist über mich gestürbt. Ich fühle mich wie verschluckt in einem Dunkel. Ich weiß nicht weiter. Aber vielleicht will Gott genau dir da begegnen. Ich glaube, Jona war das nicht klar. Er hat, glaube ich, anscheinend ein bisschen mit sich gehadert. Er wollte ja nicht den Auftrag Gottes erfüllen. Wir reden ja gerade darüber, dass Gott uns erzieht. Ne? Seine Gnade erzieht uns, hatte ich am Anfang gelesen. Ich glaube, wir brauchen manchmal ein bisschen Zeit zu erkennen, in was für ein Schlamassel wir uns manchmal so reinbewegt haben, oder? Wer kennt es? Also, wenn man so irgendwie, ich muss mich manchmal so richtig überwinden zu beten oder mit Hannah zusammen zu beten, wenn man irgendwas hat, was einen bewegt, wo man weiß, man hat einen Fehltritt gehabt, man hat einfach irgendwie Mist gebaut oder man will, ich weiß nicht, ist es bei euch immer so, dass ihr sofort zu Gott rennen könnt? Ich weiß nicht, so manchmal merke ich so, dauert so ein bisschen, bis man sich überwunden hat, so innerlich, dass man halt auch erkannt hat, vielleicht habe ich da wirklich einen Fehler gehabt, vielleicht habe ich Mist gebaut. jemanden anzurufen, sich zu entschuldigen, eine Sache zu ändern, eine schlechte Angewohnheit zu lassen. Manchmal müssen wir so überdrüssig werden, bis wir anfangen zu beten. In Jona 2, Vers 3 heißt es dann, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Ab Vers 8 heißt es, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen, die verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Also er kehrt eigentlich um, er sagt, Gott, ich weiß, du hattest den richtigen Plan. Ich weiß, dein Auftrag war richtig, ich will es tun. Die Rettung kommt von dem Herrn. Nicht ich entscheide, ob die Stadt Ninive gerettet wird oder nicht. Aber Gott, du entscheidest. Dein Plan ist besser als meine Überzeugung. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Manchmal lernen wir durch Schmerz in unserem Leben. Durch Herausforderungen. Durch Probleme. Ist nicht so einfach. In Jakobus sagt Paulus dazu, seht es als einen ganz besonderen Grund an zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und ich glaube, Gott ist manchmal mehr an unserem Herz interessiert, als an unseren Umständen. Da gibt es Umstände, die wird Gott manchmal nicht ändern. Da gibt es Sachen, die nimmt Gott nicht weg und wir fragen, und warum kannst du das nicht verändern? Warum habe ich dieses finanzielle Problem? Warum habe ich diese Krankheit? Ich glaube, dass Gott absolut, dass ihm alles möglich ist. Wir haben es gerade gesungen. Dir ist alles möglich. Oh, ich wollte es fast anstimmen. Ich lasse es lieber. Hätte ich bestimmt schief gemacht, ja. Ich war mal in der Lobpreisband, aber schon lange her. Ja. Dir ist alles möglich. Gott ist es möglich zu heilen. Und wir haben das erlebt, wieder und wieder. Aber es gibt vielleicht, manchmal, wir kennen ja die Pläne Gottes nicht immer. Die sind höher, tiefer, weiter. Wir haben gelernt bei Tore, oder? Ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre. Seine Pläne sind manchmal weiter, tiefer, weiter, größer. Da gibt es noch mehr Wörter, aber mein Sprachschatz reicht nicht aus. Aber da gibt es Sachen, die nimmt Gott nicht weg, weil er an unserem Herz interessiert ist, weil er weiter sieht, weil er an dir interessiert ist. Und weniger an deinen Umständen. Im 2. Korinther 12 steht es, wo Paulus darüber redet. Und Paulus hatte auch was, mit was er gekämpft hat, was Gott nicht weggenommen hat von ihm. Obwohl Paulus ihn gebeten hat. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist, aber in 2. Korinther 12 steht, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Und der Typ Paulus, der hatte, glaube ich, unbeschreibliche Offenbarungen. Der hat das halbe Neue Testament geschrieben. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Ich will nicht da hineingehen, was das ist und will mich auch nicht anmaßen. Da gibt es viele theologische Auslegungen dazu. Aber irgendein Leiden, irgendein Quälen, irgendeine Herausforderung, irgendein Problem hat er gehabt, was nicht weggegangen ist. Was Gott auch nicht weggenommen hat. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Hey, ich habe Gott gefleht, ändere die Situation, ändere meinen Umstand, ändere mein Problem, nimm es weg von mir. Aber Gott hat es nicht gemacht. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und ich bin begeistert darüber, wie Paulus reagiert. Es ist nicht ein Riesenthema in der Bibel hier und da, er redet nicht dauernd darüber, aber er reagiert, er bleibt nicht da stehen, er bleibt nicht bei der Herausforderung, bei dem Problem stehen, sondern er sagt, darum will ich mich meiner Schwachheiten rühmen. Es ist, auch ich bin nicht perfekt, da sind Sachen, die verstehe ich immer noch nicht, hat Paulus, er hat so viel verstanden, aber da waren Sachen, die hat er nicht verstanden. Und auch in deinem Leben, da sind Sachen, die du nicht verstehst und Gott wird dir nicht alles erklären. Und da sind offene Dinge. Damit wir schwach bleiben, connected zu Gott, damit es aus Gnade ist. Und die Gnade Gottes hat auch Paulus hier erzogen. So wie Jona. Die Gnade Gottes erzieht uns auch. Aber das Coole ist, dass es da nicht aufhört. sondern dass er eben sagt, darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und dann wird es nämlich von einer Gnade, die uns erzieht, zu einer Gnade, die uns befähigt. Zu einer Gnade, die uns Kraft gibt. Come on, zu einer Kraft in unserem Leben. Dass obwohl da Widerstände sind, obwohl da Probleme sind, Herausforderungen, Umstände, die wir nicht erklären können, die Gott nicht wegnimmt, wo wir ihn nicht mehr verstehen, aber wo wir trotzdem zu ihm schreien, zu ihm rufen, dass es zu einer Stärke wird. Gnade, die uns befähigt. Paulus sagt dann im 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Hey, und die Gnade, die versetzt Berge. Die Gnade Gottes in uns, die macht es möglich. Dir ist alles möglich. Die Gnade Gottes macht es möglich. Nicht weil wir irgendwas könnten, aber weil die Gnade Gottes mit uns ist. Hey, ich möchte mit uns in eine Geschichte eintauchen, die das so cool zeigt, zu einer Gnade, die befähigt. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Sehr gut. Sehr cool. Ey, in Lukas 7, gibt's so zwei Geschichten. Wir gehen gleich in die Geschichte, ja? Genau. Da gibt's so zwei Geschichten. Eine Geschichte ganz am Anfang in Lukas 7 geht über so einen römischen Statthalter, ja, der richtig gut gestellt ist, der aber einen kranken Diener hat und der die jüdischen Hauptleute, die jüdischen Ältesten dann schickt zu Jesus, der hört, dass Jesus in der Nähe ist und die sollen Jesus bitten, dass er den Diener von ihm heilt. Und Jesus erstmal ist beeindruckt davon, geht hin und auf dem Weg sendet der römische Hauptmann schon seine Diener. Und Jesus ist beeindruckt von dem Glauben, weil er so sagt, weil die Diener ausrichten sollen, hey Jesus, du musst dir nicht mal die Mühe machen, in mein Haus zu kommen, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Viele kennen sicherlich die Geschichte. Das ist so diese eine Geschichte, die in Lukas 7 steht, also von einem Mann, der richtig gut gestellt war. Die jüdischen Hauptleute und so, die haben gesagt, hey, das ist ein wirklich guter Mann. Der hat uns die Synagoge gebaut, der ist für uns, der ist ein richtig guter Typ. Allein schon, dass der römische Mann, dass es den interessiert hat, dass sein Diener krank war und er wollte, dass Jesus ihn heilt, zeigt, was wie cool dieser römische Hauptmann war. Der war echt gut unterwegs. Am Ende sagt dann Jesus zu ihm auch, dein Glaube hat ihn gerettet, aus Gnade. In Lukas 7, weiter hinten, in dem Kapitel gibt es eine Geschichte über eine Prostituierte. Die ist nicht gut, sag ich mal. Die ist eigentlich voller Sünde. Die hat Herausforderungen in ihrem Leben gehabt. Und diese Frau trifft Jesus. Anders als der römische Hauptmann, ja? Der römische Hauptmann, der ist gut situiert, der ist gut gestellt, hat ein gutes Ansehen. Da denkt man, er hätte alles Recht dazu, dass Jesus ihn trifft und seinen Diener heilt und ihn berührt. Und es ist aber Jesus sagt auch da aus Glauben, aus Gnade. Und später in Lukas 7, ich bin gerade ein bisschen diffus, aber Lukas 7, ich nehme euch jetzt mit in die Geschichte von der Frau, von der Prostituierten. Und lese den Anfang mit uns. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen. Sie weinte und fing an, die Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. In gewisser Weise sagt der Pharisäer, sie hat es nicht verdient. Sie hat es gar nicht verdient, hier in diesem Raum zu sein. Sie hat es nicht verdient, hier zu sein. Wie hat sie es verdient, Jesus zu berühren, ihm so nahe zu kommen? hier in dieser Umgebung zu sein. Aber die Frau macht es trotzdem. Und für mich ist das so ein cooles Beispiel von jemandem, wo die Gnade sie befähigt. Diese Frau kommt in den Raum, ihr müsst euch das vorstellen, in einem Pharisäer, einem hoch angesehenen Menschen, ja, innerhalb des Judentums da. Und da kommt eine Prostituierte in diesen Raum. Jesus ist da, da sind wahrscheinlich noch andere Leute und sie kommt einfach da rein. Das ist normalerweise überhaupt nicht möglich. Ja, das ist nicht gang und gäbe. Das ist nichts, was normalerweise erlaubt ist. Und sie kommt da in diesen Raum hinein, weil sie hört, dass Jesus da ist. Sie tritt von hinten an die Füße von Jesus heran. Sie ist voller Demut. Ja, sie ehrt Jesus. Sie erkennt Jesus' Autorität an. Sie kommt nicht in die Mitte herein und ist irgendwie so, hier, jetzt komme ich oder so. Sondern sie tritt von hinten an Jesus heran. Sie weint, sie salbt seine Füße. Sie erkennt Jesus' Autorität und Größe, voll Demut. Aber die Gnade befähigt sie, da hineinzutreten in einen Raum, in den sie eigentlich nie hätte gehen können. Ich finde das so cool. Hey, eine Prostituierte tritt in einen Raum von Pharisäern mit Jesus. Und es ist ihr egal, was andere über sie denken. Es ist ihr egal, dass verwerfliche Blicke auf sie kommen. Hey, Jesus, wenn du wüsstest, wer das ist doch eine Sünderin, eine Prostituierte, die hat dir nichts zu suchen. Aber diese Frau geht in einen Raum, der eigentlich über ihren Möglichkeiten ist. Über ihren natürlichen Fähigkeiten. Und ich glaube, genau das ist es. Gnade, die uns ermächtigt. Sie erzieht uns nicht nur. Hey, Jesus ist dieser Frau, begegnet dieser Frau. Und er ist Leuten begegnet und hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Aber sündige fortan nicht mehr. Und diese Frau kommt da hinein und diese Gnade befähigt sie, irgendwo zu sein, wo sie normalerweise nie sein könnte. Und ich glaube, Gottes Gnade ist nicht nur dafür da, dich zu erretten, dich gerecht zu machen. Hey, sie erzieht uns auch, so wie Jona. Wenn wir weglaufen vor Gott, wenn wir nichts wissen wollen, hey, dann kann das auch passieren, dass Gott mal einen Sturm schickt. Und wir Herausforderungen in unserem Leben haben, bis wir was erkennen, umkehren und zurückkommen. Aber dann ist diese Gnade auch dafür da, uns zu befähigen in unserem Leben. Und das ist für mich Gnade reloaded. Guck mal, dass Gnade uns befähigt, irgendwo hineinzugehen, hey, in einen Job zu gehen, der normalerweise zu groß für dich wäre, deinen natürlichen Fähigkeiten. In einen Dienst zu gehen, in der Gemeinde. Ein Gespräch zu führen, was du normalerweise in deinen normalen Fähigkeiten nicht tun könntest. Auf einen auf der Straße zuzugehen, für jemanden zu beten, der krank ist, zu prophezeien, dies oder das zu tun, etwas zu ändern, dass etwas geändert wird in deiner Familie. Was auch immer du für Herausforderungen in deinem Leben hast, hey, die Gnade befähigt dich, so wie die Gnade diese Prostituierte befähigt hat. Hey, ihr war es auf einmal egal. Es ist mir egal, was der Pharisäer denkt, was sie denken. Sie geht in den Raum. Sie geht in eine Umgebung außerhalb ihrer Fähigkeiten, ihrer Kapazitäten. Außerhalb ihrer natürlichen Fähigkeiten. Sie durchbricht eine Grenze. Sie springt über die Mauer. Die Gnade gibt dir Mut, in das Haus zu gehen. Hey, sie ist sich bewusst, sie ist schwach. Hey, ich bin's nicht. Hey, ich habe so viel Dreck am Stecken. Aber Gott, ich danke dir, dass du für mich bist. Ich danke dir, dass du mit mir bist. Und das will ich dir an diesem Morgen zusprechen. Hey, wir gehen diese Gnade, hey, wir nehmen die mit Demut. Hey, so wie die Frau von hinten an Jesus herankommt. Ich denke, es ist gut, dass wir nicht rumlaufen überall, hey, mir gelingt alles, weil Gott ist mit mir. Boah, 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 boah. So, das ist schon eine gewisse Demut dabei. So wie die Frau von hinten an Jesus kommt und seine Füße salbt und weint und trocknet. Aber sie ist auch stark in der Gnade. Die Gnade befähigt sie. Und ich glaube, die Gnade befähigt dich. Hey, wenn du denkst, dies oder das könnte ich niemals, dahin oder dahin werde ich nie kommen, das oder das für meine Familie, da oder da werde ich nie ausbrechen. Hey, ich möchte dir heute Morgen sagen, nichts ist unmöglich. Guck mal, die Gnade befähigt dich dazu. Dir ist alles möglich, haben wir vorhin gesungen. Hey, dass wir glauben, dass Gott alles möglich ist. Ich glaube, auch wenn du denkst, dass dies oder jenes zu groß für dich ist, Aber come on, Equippers Gemeinde, wenn du doch glaubst, dass diese Situation für uns zu groß ist, die nächste Herausforderung in deinem Leben zu groß ist, hey, wie wäre es, wenn wir sagen, dir ist alles möglich und deiner Gnade, nicht weil wir so toll sind, nicht weil ich so toll bin, weil der in deinem Leben, sondern weil du es in der Hand hast, Gott, weil deine Gnade es möglich macht. Und so wie in der Geschichte mit der Prostituierten, auf einmal ist es ihr möglich. Hey, anderen Prostituierten war es vielleicht nicht möglich, aber sie hat irgendwie geglaubt, dass Jesus der Messias ist, der Erretter ist. Und sie hatte diese Gnade, hat sie befähigt, irgendwo hineinzugehen, was sonst nicht möglich war. Hey, die Pharisäer, die beschweren sich dann, ne? Und meckern rum, aber Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und ich liebe das in Zakaria steht so eine coole Stelle. Zakaria 4, Vers 6 bis 10. Da geht das Wort von dem Propheten an Zerubabel, die sind gerade wieder dabei, den Tempel aufzubauen in Jerusalem, waren vertrieben nach Babylon. Und da spricht der Prophet zu diesem Zerubabel, der das Volk da wieder hineinführt. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen, die Augen des Herrn, sie sind solche, die ganze Erde durchstreifen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden, sagt der Prophet. Und er wird den Schlussstein hervorbringen und erlauben zurufen, Gnade, Gnade mit ihm. Komm on, heute an diesem Morgen, sagt Gott auch zu dir und zu deinem Leben. Und du darfst sagen, zu deinem Berg, wer bist du, großer Berg? Von mir sollst du zur Ebene werden. Aber Gnade, durch Gnade. Hey, wir dürfen sagen, danke Gott, durch deine Gnade, dass du mich befähigst. Dass du mich befähigst, den Schritt zu gehen. Dass du mich befähigst, da durchzugehen. Hey, wie wär's, wenn wir einfach gemeinsam dieses Lied, dir ist alles möglich, wenn wir da nochmal hineingehen und wenn wir das von Herzen einfach singen. Und wenn du dir vorstellst, egal was dich beschäftigt gerade, was die Herausforderungen sind in deinem Leben. Hey, die Güte oder die Gnade des Herrn hat kein Ende, sagt sein Wort. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Komm, und groß ist deine Treue. Hey, wie wär's, wenn einfach wir gemeinsam aufstehen? Als Zeichen dafür, Gott, ich will das nicht. Da gibt's Dinge in meinem Leben. Ja, wenn es dir gut geht, wenn da nichts ist, dann ist das auch gut. Hey, dann fang einfach an, Gott zu preisen. Für andere auszurufen, Gott, dir ist alles möglich. Danke, dass du das Leben meiner Freunde, meiner Familie, meiner Bekannten veränderst. Aber wenn wir das nehmen, hey, ich weiß alles und ich denke, wir sind alles, was ich bin, alles, was ich habe, das alles, was wir sind, das sind wir aus Gottes Gnade. Und das einzige angemessene Response ist irgendwie darauf, Gott zu preisen. Danke Gott für deine Gnade. Aber auch Gott, ich will an die Herausforderungen und Probleme und die Widerstände in meinem Leben denken, die Widerstände in der Gemeinde. Hey, was es auch ist, was dich bewegt, was dich herausfordert. Hey, wie wär's, wenn du anfängst und so sagst und dazu sprichst, Gnade. Gott, danke Gott für deine Gnade, dass du was änderst. Danke Gott für deine Gnade, dass du durchbrichst. Danke Gott, dass es nicht ist, weil ich es verdient habe, weil ich irgendwas geleistet habe, sondern danke Gott, dass du es einfach machst, dass du den Unterschied bringst, dass es geht nicht darum, was wir geleistet haben, sondern Gott ist für dich. Gott erzieht dich. Klar, da gibt es Dinge. Vielleicht gibt es da Dinge, die du verändern musst. Vielleicht gibt es da Dinge, wo du sagen musst, hey, das lasse ich sein. Hier verändere ich was. Hier müsste ich meinen Alltag verändern. Hier müsste ich meine Angewohnheit anpassen. Hey, aber Aber Gott, danke, dass du mir die Kraft gibst, das zu tun. Dir ist alles möglich. Hey, wie wär's, wenn du anfängst, einfach in deinem Herzen zu bewegen, gerade in diesem Moment, was es ist, zu welchem Berg du sagen musst, werde zur Ebene. Und wenn du anfängst, das Glauben, ja, Glauben aufkommen lässt in deinem Herzen. Manchmal ist es, dieser Glaube kommt auf durch das Hören des Wortes Gottes. Einfach, dass du hörst hier, was gesprochen wird, dass du in die Bibel schaust und dass du anfängst, dazu Amen zu sagen. Dass du anfängst zu sagen, okay Gott, ich will das glauben. Ich will das glauben, dass ich nichts leisten muss, sondern dass Gnade mit mir ist, dass Gnade mich befähigt. Hey, vielleicht war ich nie jemand, der sprechen konnte. Vielleicht war ich nie jemand, der gut mit Finanzen umgehen kann. Vielleicht war ich nie jemand, der gut in Sport, bin ich nie jemand, der gut in Sport ist. Aber ich wünsche mir das. Und hier, das ist mein Herzensschrei und da ist dieser Berg vor mir und ich komme da nicht hinein. Aber Gott, ich danke dir, durch deine Gnade komme ich da hinein. Gehe ich in diesen Raum und egal, was andere denken, so wie die Pharisäer, die Prostituierte missachtet haben, verabscheut haben. Hey, so hast du vielleicht der Gedanken, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht in diesen Raum gehen. Diese Position ist nichts für mich. Dieser Schritt ist nichts für mich. Diese Sache ist nichts für mich. Aber durch Gnade. Come on, wie wäre es, wenn wir einfach dieses Lied singen und diese Wörter aussprechen? Dir ist alles möglich. Und wenn du es proklamierst über dein Leben, come on, dir ist alles möglich. Danke, Jesus.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.